Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu Hot Seats and Cold Brews an einem wunderschönen, verregneten Morgen hier mitten aus NRW zu euch in die Ohren. Und ihr seid wieder mit dabei. Und wer auch mit dabei ist, ist der allseits geschätzte Dennis Stratmann.
Ah, Tobi, danke für diese nette Anmoderation. Aber ich weiß nicht, in welchem NRW bist du denn? Weil in dem NRW, wo ich bin, scheint die Sonne.
Das ist ja verrückt. Also in dem, wo ich bin, regnet es.
Ja, ein bisschen falsch.
Ja, ich glaube auch.
Also ich bin zu Hause, sitze im Wohnzimmer und habe schon hier uns einen leckeren Kaffee gemacht von den Le Merchant et les Amis, so heißt es auf Französisch, Merchant and Friends, und schmeckt schon ganz gut. Aber wo bist du?
Ich bin bei meinen Eltern in der Nähe von Köln, also quasi da, wo Schwalbe auch ist.
Ja, gut, und Köln regnet immer, Kollege. Köln ist einfach furchtbar. Also Stau und Regen.
Wenn ja, das also ich bin ja zwischen, oder meine Eltern wohnen zwischen Köln und Sauerland, und du weißt ja, ne? Das Beste gegen Sonnenbrand sind Ferien im Sauerland.
Sehr schön. Ja. Traum. Genau. Ja, wo ich dich in der Leitung habe, welch ein Zufall. Ich habe gesehen, dir haben sie die Fahrräder geklaut und bist am Wochenende gelaufen.
Ja, ich habe gedacht, komm, mit dem Fahrrad kann das jeder. Dann laufe ich mal. Ja.
Genau, ich verfolge das ja schon ein paar Tage. Ich habe das ja, wir haben ja ab und zu mal zu tun, und du hast ja oft morgens deine Laufschuhe rausgeholt und bist vorm Radfahren mal eine Runde laufen gegangen. Da dachte ich mir, warum macht er das? Aber jetzt kannst du die Katze aus dem Sack lassen. Warum machst du das? Oder hast du das gemacht?
Ich habe das ja, glaube ich, schon in einer Folge vor Weihnachten, wo es so ein bisschen um die Vorsätze geht und so, habe, glaube ich, Steffi das mal gefragt, und habe ich schon gesagt, dass ich mich für einen Ultramarathon angemeldet habe. Wohl oder übel, bin ich da reingequatscht worden von zwei Freunden, die gesagt haben, ey, wir wollen wieder laufen. Also die sind letztes Jahr den Rennsteig-Marathon gelaufen.
Es sind keine Freunde, Tobi.
Wenn ich in sowas reinquatscht.
Das werde ich zum Laufen überreden, das kann kein Freund sein.
Genau. Und dann habe ich gesagt, ja cool, Marathon wollte ich eh schon mal machen. Das ist irgendwie so ein Ding, das hatte ich immer auf der Liste, war mir aber nicht sicher, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und dann meinten die, nee, also Marathon ist jetzt, also den haben wir jetzt ja schon gemacht. Und also wenn du alle Längen dieses Rennsteiglauf machst, dann kriegst du irgendwann so ein Holzbrettchen. Und da mir jetzt ein Halbmarathon zu klein war, haben wir uns dann gleich für den Supermarathon entschieden. Und da war ich davon ausgegangen, das sind 55 Kilometer. Das und dann habe ich mich da angemeldet und so. Und wie immer habe ich überwiegend die Sachen nur überflogen. Und irgendwann im letzten Jahr stellte sich raus, nee, Moment, also das ist nicht, also es sind nicht 55, das sind schon 73 Kilometer. Also es ist ein Ultramarathon mit 1900 Höhenmetern. Da war ich aber schon angemeldet und habe ich gedacht, ja, okay. Und dann habe ich ja im November habe ich angefangen zu trainieren. Mal so eine App runtergeladen und habe dann mit der echt ganz cool trainiert. Und ja, da hast du ja auch in Schottland gesehen, dass ich hin und wieder mal gelaufen bin. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch gestehen, dass ich relativ lange nicht gesehen habe, dass ich das schaffe. Mhm. Weil, also ein Marathon war für mich immer irgendwie greifbar. Aber dann fast das Doppelte zu laufen, habe ich nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Und dann, nachdem wir aus Schottland wiedergekommen sind, stand für mich ja dann quasi der erste Marathon an. Und zwei Tage, nachdem wir aus Schottland wiedergekommen sind, sind wir mit mir zu Hause den Obermain-Marathon gelaufen. Zwar nicht das offizielle Rennen, weil das war zwei Tage vorher, aber da war ich noch auf der Fähre. Sondern wir sind das Ding dann halt einfach so nachgelaufen. Und das hat recht gut funktioniert. Das hatte auch schon ein paar Höhenmeter. Und dann habe ich mir wieder so ein Feld freigespielt. Dann habe ich irgendwann so, ja, habe ich dann schon so gesehen, dass das irgendwie klappen könnte. Genau, irgendwie. Und dann irgendwie. Und dann, habe ich ja noch, weil ich ja auch ein guter Freund bin, habe ich noch den Dennis Neo mit da reingequatscht und dem einfach so lange keine Ruhe gelassen, bis er auch gesagt hat, er kommt mit. Ja, und dann standen wir am Samstag früh, haben wir den am Ziel abgeholt, weil der sein Auto da geparkt hat, und dann sind wir mit dem Auto zum Start nach Eisenach gefahren. Und ich muss sagen, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Weil du fährst mit dem Auto ein Dreiviertelstunden durch Thüringen, berg hoch, berg runter, bis nach Eisenach. Und da habe ich gedacht, Alter, das ist ja so weit. Da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, wie weit das ist. Also klar, ich weiß natürlich, so 75 Kilometer ist halt schon eine Strecke und das weiß man halt auch mit dem...
Ja, schon ein Stückle, auf jeden Fall.
Ja, und dann, keine Ahnung, aber wenn du dann halt da im Auto sitzt und durch die Lande fährst, wo du am nächsten Tag irgendwie herlaufen musst, da habe ich echt gedacht, Scheiße, was hab ich hier gemacht, ey? Das ist ja so weit!
Ja. Also ich bin echt froh, dass ich nicht zu deinen guten Freunden zähle, dass du mich nicht dazu überredet hast. Du hättest es auch nicht geschafft.
Du gehörst zu meinen guten Freunden, aber es war relativ schnell klar, dass ich dich da auf alle Fälle nicht reingequatscht bekomme.
Ich finde, Laufen ist die Höchststrafe überhaupt. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Es muss irgendwie rollen. Ja. Ja. Nee, aber schieß los, erzähl weiter.
Ja, und dann sind wir da morgens früh um 6 Uhr gestartet. Da durfte ich mir vorher schon von meiner Frau anhören, erstens, das ist ein Scheiß-Hobby, wenn man so früh aufstehen muss.
Voll.
Und zweitens, das machen wir nicht nochmal.
Kann ich absolut unterschreiben, ja. Da verstehe ich den. Ja. Ja.
Und ja, dann sind wir da um 6 Uhr gestartet und sind dann losgelaufen. Und es ging echt erstaunlich gut. Also wir sind zu viert losgelaufen. Dann war aber relativ schnell klar, oder das war vorher schon auch die Ansage, dass Dennis so ein bisschen sein eigenes Ding macht, weil Dennis ist wirklich jemand, der mental so super stark ist, dass der, also dem ist es komplett egal, wenn der da alleine läuft. Sondern für den ist es eher besser. Ich war schon ein paar Mal im Rennertraining mit dem oder bin auch schon sonst mit dem gelaufen. Und da habe ich gelernt, um den muss man sich keine Sorgen machen. Der macht das schon. Ne? Der, so, und dann sind wir dann die erste Zeit zu viert gelaufen. Dann hat Dennis so seine Pace gemacht. Dann sind wir so bis zur Hälfte ungefähr zu dritt gelaufen. Dann hat Robin ein bisschen langsamer gemacht. Und dann bin ich noch mit dem Daniel, also einem anderen Bekannten, den ich da kennengelernt habe, Freund vom Robin, bin ich dann so bis Kilometer 50 gelaufen. Und ja, dann habe ich aber gemerkt, dass es mir echt noch ganz gut geht. Und bin dann alleine vorausgelaufen. Ja, und da habe ich aber dann gemerkt, so ganz alleine laufen, das ist dann schon recht langweilig. Und ja, habe mir dann da unterwegs immer wieder Leute gesucht, also gerade so auf den letzten 20 Kilometern, auf den letzten 15 Kilometern, da war es dann ganz gut, da ist jemand an mir vorbeigelaufen, der hat mich nochmal ein bisschen gezogen, ob er wollte oder nicht. Ich habe mich einfach bei dem in den Windschatten rein. Und ja, dann bin ich echt ganz gut ins Ziel gekommen, also das Ziel war unter 10 Stunden zu laufen und ich habe es geschafft in irgendwie 9 Stunden 30, also nochmal eine halbe Stunde schneller, wie eigentlich gedacht. Ja, und das hat auf alle Fälle richtig Bock gemacht. Und was vor allem das Coole war, dass wir halt alle eigentlich das durchgezogen haben. Also auch Robin hat voll durchgezogen. Daniel ist ins Ziel gekommen. Und Dennis ist bei 55, also bei der Supermarathon-Kategorie, ist er ausgestiegen. Was für seinen Trainingszustand einfach der Hammer war. Also der ist relativ kurzfristig reingekommen zu uns, also und hat sich dann nochmal den Fuß umgeknickt, dass er halt echt wenig trainieren konnte und ist dann, hat sich dann entschieden, halt die ein bisschen kürzere Supermarathon-Kategorie zu laufen und hat das aber auch super durchgezogen bis Kilometer 55, also richtig geil. Und das macht halt mega Bock, wenn dann halt alle irgendwie so die Ziele erreichen und alle da ins Ziel kommen. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Also hat mega Bock gemacht.
Also ich fühle es nicht, aber ich freue mich, dass du ein schönes Wochenende hattest. Ja, krass. Ja, bist du da auch mit Krämpfen im Ziel gelegen, so richtig kaputt, oder?
Ich, nee, gar nicht.
Nee.
Also es ging wirklich super. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das Reel gesehen hast, was ich gepostet habe. Also ich konnte auch wirklich noch bis zum Ende gut den Lauf kommentieren und habe mich eigentlich zu keiner Zeit irgendwie so gefühlt, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme oder dass ich irgendwie Krämpfe habe oder sonst irgendwas.
Und hast du deine Werte jetzt schon auf eBay Kleinanzeigen? Also bis jetzt, startet jetzt die Laufkarriere des Tobias Woggon?
Ja, auf gar keinen Fall. nee, es hat schon Bock gemacht und was ich wirklich sagen muss, es ist halt einfach gerade so für die Winterzeit ein richtig gutes Training. Ne? Wenn ich überlege, also das, was ich jetzt mittlerweile trainieren muss, um halt fit zu sein und auch halbwegs okay in Shape, das wären auf dem Rad so viele Stunden. Und gerade dieser Winter war ja sehr viel mit Schnee und so. Da ist das Laufen echt schon eine gute Sache. Also, weil du halt einfach beim Laufen mit der Intensität einfach nur die Hälfte der Zeit verbrauchst, ne?
Ja, okay. Ja, mir macht
Und
Laufen halt einfach überhaupt gar keinen Spaß. Aber ich kann das verstehen, was du sagst. Aber grundsätzlich, wenn man so ein irgendwas macht, was einen jetzt so körperlich aus der Komfortzone holt, da ist man danach schon immer total stoked, ne? Also ich finde, währenddessen denkt man sich, boah, wofür mache ich die Scheiße? Aber sobald das vorbei ist, ist das schon ein geiles Gefühl, dass man es gemacht hat. Aber
ja.
hast du jetzt die Idee, das direkt nochmal zu machen? Irgendwie den nächsten Marathon schon dir rausgesucht oder Ultra oder so? Oder ist es, so
Ja,
schlimm ist es
tatsächlich,
nicht?
ja.
Ja,
Doch, doch.
tatsächlich. Ah.
Ja. Ja, wir haben jetzt irgendwie so den Plan, dass wir vielleicht im Herbst mal versuchen, den Marathon unter 4 Stunden zu laufen. Oder es stand jetzt auch schon mal 3 Stunden 30 irgendwie im Kalender. Und mal schauen. Und eigentlich im nächsten Frühjahr wieder, da versuchen wir uns mal für den Fränkische Schweiz Ultra anzumelden. Entweder die 66 Kilometer oder die 100 Kilometer.
Oh, vor allem
Ja.
Fränkische Schweiz stelle ich mir auch ein bisschen mit steilen Rampen vor.
Da hat die 66 Kilometer, hat auf alle Fälle mal das Doppelte an Höhenmeter vom Rennsteig. Und das war ja schon nicht wenig.
Boah, krass.
Ja.
Okay, also ruf mich nicht an, wenn du anfängst zu trainieren. Ich bin
Ja,
nicht
auf gar
dabei.
keinen Fall.
Oder
Also,
wenn es vielleicht so ein Begleitteam gibt, die so mit dem Motocrosser nebenher fahren können oder so mit dem Geländewagen, dann da wäre ich durchaus wieder bereit.
schön wäre doch eigentlich kurz vorher, weil dann kann ich wenigstens noch einfach die 10 Stunden die Abgase einatmen.
Ja, das wäre auch gut. Ja, das wäre eigentlich
Ne?
ganz, ganz, ganz fein, ja. So ein bisschen Feinstaub aus dem Dieselaggregat des Discoverys. Apropos, der Discovery ist gerade über den TÜV, ne? Habe ich dir schon erzählt?
Sehr gut.
Ja,
Ja, ich habe
also
schon Bilder
fast
gesehen, wie du damit.
mängelfrei.
Ich habe schon Bilder gesehen, wie du damit rumgefahren bist und
Ja.
geil.
Ja,
Mega
mega.
gut.
Mega
Ja,
gut.
das ist ja auch so ein Projekt, wo du, glaube ich, nicht so direkt gewusst hast, ob das was wird, ob das zum Ziel führt, oder?
Nee, einfach so reingestolpert. Ich habe das ja schon mal erzählt, den Wagen sehr, 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 sehr günstig bekommen von einem Freund, also fast geschenkt, muss man sagen. Und dann sind wir da so reingestolpert. Natürlich ist jetzt schon viel mehr Zeit und Geld da reingeflossen, als geplant war, aber so ist das mit allen Dingen, die man sich vornimmt. Es eskaliert oft und ja, macht jetzt super Spaß. Und jetzt müssen wir nur noch einen Termin für die Zulassung kriegen, weil das eine, was du jetzt sagst, wo ich mit rumgefahren bin, der ist noch nicht zugelassen, aber
Aber du bist damit schon
nur.
gefahren.
Ja, aber nur von der Werkstatt hier rüber, also nur ein paar hundert Meter.
Okay.
Und ja, weil ich kann nicht für alle 100 Meter mir immer einen Anhänger leihen.
Ja.
Genau. Aber er fährt und wie gesagt, hat TÜV und jetzt geht's weiter. Vielleicht machen wir über einen der nächsten Feiertage mal einen Trip damit, vielleicht in die Pfalz oder Freiburg, weil Freiburg waren wir ziemlich stoked. Ich glaube, das ist so das nächste Thema, über was wir sprechen wollen. Falls du nicht noch einen Nachtrag zu deiner Lauf-Experience hast, wollte ich da nicht rausholen.
Nee, ich kann vielleicht nur noch sagen, dass das dann doch interessant ist, wie viele Leute, die im Nachhinein sagen, also auch enge Freunde, die sagen, also wir waren uns ganz sicher, du schaffst das nicht. Also der
Nee.
Trust war auf alle Fälle hoch.
Nee, das habe ich schon gedacht, dass du das schaffst. Du bist ja schon ein Beißer. Wenn du dir was vornimmst, dann machst du das auch. Also, das ist ja auch in anderen Lebenslagen. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon mal irgendwelche Aktionen abgebrochen? Ich glaube, noch nicht so oft, ne? Sagst du, ich baue ein Haus, baust du ein Haus. Und sagst du, ich mache das, dann machst du das. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ehrlich gesagt, dass du mal irgendwo zurückgezogen bist.
Aber das letzte Mal war vielleicht die Schule, ne?
Ja. Aber die hast ja auch nicht freiwillig angefangen.
Nee, genau, die habe ich nicht freiwillig angefangen. Ich habe sie aber nicht freiwillig aufgehört. Also von
Ja,
daher.
aber da gerät man ja so rein in dieses Schulthema.
Ja, genau. Nee,
Aber ich sag mal, dafür
genau.
hast du es ja trotzdem zu was gebracht, ne? So
Ja,
ein bisschen, ja.
so ein bisschen was, genau.
So ein bisschen.
Ja, ich habe aus wenig zumindest kaum was gemacht, ja.
Ja. Sehr schön. Ja, deswegen läufst du jetzt auch. Also, wenn dir mal die Räder abhanden kommen, du kannst eine Laufkarriere noch starten.
Auf alle Fälle. Ja.
Ja.
Hast du zufällig gesehen hier, um das nochmal ganz kurz abzurunden, das Red Bull Event von Adam Sarce, der 600 Kilometer in 96 Stunden laufen wollte, vom Death Valley Richtung Richtung Santa Monica?
Nee, sowas kommt in meiner Bubble auch einfach nicht vor. Also ich
habe
keine Läufervideos und nix.
Naja, das war tatsächlich in allen Nachrichten und so, weil das war das, also es war ganz krass, die haben halt das Ding live gestreamt auf Twitch, YouTube und Red Bull TV. Die sind tatsächlich, die hatten immer abwechselnde Begleitläufer, also abwechselnde Kameraleute, die immer mit Starlink auf dem Rücken im Rucksack neben ihm hergelaufen sind. Und es war, du konntest wirklich diese 96 Stunden, beziehungsweise er hat danach länger gebraucht, konntest du komplett live verfolgen. Ist geil, dass ich dir das jetzt erkläre und wahrscheinlich die kompletten Zuhörer jeder davon mitbekommen hat. Ja? Aber das ist krass, also dass man halt einfach das jetzt so ins in Twitch zieht oder halt in als Live-Event macht und man immer mal wieder reinschaut und die hatten halt, ja, ich glaube, das meiste waren irgendwie 2 Millionen Views oder so gleichzeitig, jetzt 2 Millionen User da drin. Richtig krass, also dass das, das ist auch irgendwie nochmal so eine neue Ära, dass jetzt solche Sachen halt gestreamt werden und finde ich total spannend irgendwie. Also ich meine, diese körperliche Leistung von dem ist natürlich, ja, outstanding, auch wenn er es dann, ja, knapp nicht geschafft hat, aber ich glaube, das interessiert keinen mehr, so. Aber einfach diese Verbindung aus dem Sport und dann das quasi ins Live zu bringen und fand ich interessant. Gibt sicherlich noch viele Sachen, die man da hätte verbessern können, weil Red Bull hatte leider wieder das Problem, dass hier und da der Stream ausgefallen ist, gerade so in den entscheidenden Momenten und so. Aber nichtsdestotrotz, also das...
Was sind denn die entscheidenden Momente, wenn einer so ewig weit rennt?
Ich glaube,
eine steile Treppe runter, oder? Hä? Eine steile Treppe runter oder über einen Baumstamm?
Ja, genau. Nee, entscheidende Momente waren einfach so wirklich so der Zieleinlauf.
Ach so, ja gut, das ist entscheidend.
Also es gibt einen entscheidenden Moment und da hat es... nicht komplett durchfunktioniert. Aber nichtsdestotrotz fand ich das krass. Vor allen Dingen finde ich das halt eine mental harte Leistung, weil du gehst ja schon da durch Höhen und Tiefen durch. Und dann immer jemanden mit der Kamera zu haben und du weißt, der, ja, das wird hier auf alle Fälle, also es wird live gesehen von ganz vielen Leuten.
Und ja, aber nicht, dass man das irgendwann einfach ausblendet, weil du in so einem Tunnel drin bist und dir alles scheißegal ist? Weil gerade wenn der Sport so komplett ans Limit geht, ich meine, dann siehst du auch zwischendurch scheiße aus, ne? Und weiß nicht, der läuft die Sabber aus dem Mundwinkel oder so. Ich glaube, das
passt. Ja, du hast natürlich auch, also bei so einer sportlichen Leistung hast du natürlich auch ganz normale körperliche Eigenschaften, die natürlich dann, also wenn du halt so viel läufst oder so viel Sport machst, dann musst du dich natürlich ernähren durch viel so Gels und Riegel und so. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber das hat ja so Nebenwirkungen.
Sprühwurst.
ja, das war jetzt nicht das Thema. Aber genau, du musst halt irgendwie rübsen und furzen so. Und wenn du das halt die ganze Zeit live im TV machst, ist es schon, also das war wohl dem auch echt sehr unangenehm am Anfang.
Aber was finde ich krass ist, wenn du dich sportlich so richtig auspowerst, also ich bin ja auch schon mal einen Mountainbike-Marathon gefahren oder 2, 3, und auch letzten Sommer sind wir ja bei 35 Grad im Schatten den Ruhrtal-Radweg gefahren und so. Und dann säufst du ja ohne Ende. Du bist ja die ganze Zeit am Trinken, aber gehst nie auf Toilette. Das finde ich schon witzig, so, dass du einfach alles verbrauchst und ausschwitzt.
Naja. Ja, das ist schon wild, ja.
Wie oft warst du auf Toilette auf dem Rennsteig?
Ja, doch.
Wahrscheinlich schon auch nicht oft, oder?
Doch.
Okay. Ja, okay, alles klar. Dann keine Details, bitte.
Nee. Das ersparen wir. Genau.
Ja, genau.
So viel dazu. Fand ich aber, wie gesagt, super interessant, dass das jetzt halt, also dass das so Welten jetzt verbindet. Und es gab natürlich schon immer irgendwie so Sportdokumentationen, aber dass jetzt wirklich Leute, vor allen Dingen über so eine lange Zeit, da so viele Leute dazugucken, finde ich richtig spannend. Vor allen Dingen ist das ja komplett konträr zu dem, was wir sagen, ja, die Leute haben eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne, alles muss nur noch so, ne, sofort funktionieren, ansonsten wird das nicht angeschaut. Und dann sagt man hier, ja, also hier guckst du halt einfach wozu und der sagt halt auch mal einfach 15 Minuten gar nichts. Dann guckst du einfach jemanden, wie der durch die Gegend läuft oder geht oder so.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber früher gab es ja immer kurz vor Sendeschluss im Fernsehen dieses Eisenbahn-TV, wo sie einfach eine Kamera in eine Eisenbahn reingestellt haben. und ja, einfach jetzt hier Würzburg, München dir angucken konntest.
Ja.
Ist ja auch ähnlich, schön, ne? Dann. Ja. Und tatsächlich, ich bin da auch manchmal nachts reingeseppt. So, wenn du irgendwie von der, aus der Altstadt nach Hause kamst, hattest du zwei Bier zu viel, wolltest nicht direkt pennen und dann guckst du da einfach auf so die Gleise. Das hat schon was, ja. Ich weiß auch.
Da bist du einfach von den sexy Sportclips rübergeseppt.
Und wenn die vorbei waren, dann bin ich da rübergeseppt, exakt.
Genau.
War schön, an was du dich erinnerst, ja? Ich habe Eisenbahnvideos geguckt und der Tobi die sexy Sportclips. Aber immer, wir sind ja ein Radsport-Podcast. Es geht also weder um Laufen noch um Eisenbahn und auch nicht um sexy Sportclips. Es war ja das Bike-Festival in Riva und auch das Bike-Festival in Freiburg, mal wieder gleichzeitig.
Es war das erste Mal, genau. War das erste Mal gleichzeitig, oder?
Nee, das dritte Mal, glaube ich. Das dritte
Mal. Nein.
Doch, da gibt es ja auch eine Geschichte zu. Die haben ja in Freiburg immer so ein Gelände gehabt an einer Sportarena, auf dem Parkplatz von einem Sportplatz. Ich glaube sogar vom SC Freiburg, wenn mich nicht alles täuscht, aber ist ja auch egal. Und da haben sie immer ihr Festival gemacht und aus irgendeinem Grund, ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren, ging das dann an dem Termin, wo sie das machen wollten, nicht mehr, weil die Stadt da den Platz renovierte oder irgendwas. Und sie mussten dann auf den gleichen Termin gehen wie Freiburg. Und dann haben die sich ja gedacht, oh, das ist vielleicht nicht so optimal, dann kommt keiner nach Freiburg, weil fahren ja eh alle nach Riva und hatten so ein bisschen Wammel und dann ist eigentlich genauso das Gegenteil passiert. Also Freiburg wurde dann noch stärker angenommen von Marken, die sich so entscheiden, haben sich immer so entschieden, ja, fahren wir Freiburg oder Riva und so. Damals konnten sie noch beides machen, haben gesagt, ja, jetzt ist klar, jetzt müssen wir uns entscheiden, fahren wir nach Freiburg. Ist ein bisschen kürzer, ein bisschen näher auch an der deutschen Kundschaft vielleicht so. Und ja, und das ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren so. Und dieses Jahr
seit 3 auf gar keinen Fall. Vielleicht jetzt das zweite Jahr. Ich meine aber tatsächlich das erste Jahr, aber das weiß ich nicht genau.
Nein, nicht das erste, safe. Da können wir den Podcast von letztem Jahr rauskramen, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die gleichzeitig sind, ja. Und auch echt Bedenken hatten, dass das so ein bisschen das Aus sein könnte vom Festival Freiburg. Und wie ich schon erwähnte, ist ja eher das Gegenteil passiert.
Ja.
Ja, und wir mussten uns erstmalig trennen, Tobi. Sonst waren wir das immer war gemeinsam in Riva. Ich hatte einen Marschbefehl von THP nach Freiburg. Du hattest einen Marschbefehl von Thule nach Riva zu fahren, ne? Und Abus, glaube ich, hat auch nach mir gerufen. Ja, weil die gesagt haben, da muss was auf den Kopf, wenn wir uns die Frisur anschauen. Haben wir den Spin doch noch gekriegt, ne?
Naja, ein Glück, ey, das wäre ja auch schade gewesen.
Ja, das wäre schon schade gewesen, ja. Ja, und wie gesagt, ich war in Freiburg und ich muss sagen, war geil. Also das ist echt ein schönes Festival, klein, gemütlich, also so klein nur auch nicht, aber relativ überschaubar im Vergleich jetzt zu Riva. Und sehr geile Möglichkeiten, auch die Räder zu testen. Also es ist mehr so ein Testival. Alle haben Testbikes dabei. Ich hatte ja für THP eine kleine Giant-Testbike-Flotte besorgt. Also wir haben jetzt am THP-Stand immer Giant-Testbikes. Wurde super angenommen. Und die Trails sind da halt auch wirklich direkt um die Ecke. Also Freiburg liegt ja so mitten im Wald, kann man fast sagen. Zumindest auf der einen Seite. Und das Gelände ist an einer ehemaligen alten Messehalle oder Stadthalle oder beides. Und da kommt fast direkt der Canadian Trail runter. Also du kannst dir ein E-Bike nehmen und bist in einer halben Stunde eigentlich fast wieder am Gelände und bist einen mega geilen Trail gefahren. Und das ist ein riesen Vorteil, den ich zu Riva sehe, wo man ja wirklich...
Das ist auf alle Fälle der Unterschied, ja.
Ja, also einer der Unterschiede, wo man mit dem Rad ja wirklich eine Stunde weg ist, Minimum, und dann bist du vielleicht...
Und keinen geilen Trail fährt.
Und keinen geilen Trail fährt, ja. Ja. Also das war schon richtig gut und auch so die Vibes da, das war einfach eine gute Stimmung. Und es ist ein bisschen schade, dass die so größenmäßig am Limit sind, weil sie nicht so können, wie sie wollen. Aber da kann ich gleich gerne noch drauf eingehen. Trotzdem, also meine Empfehlung, ohne in Riva gewesen zu sein, aber ich war ja gefühlt schon 30 Mal in Riva, ich würde jetzt Freiburg vorziehen.
Ja, das ist, also Riva hat ja das Motto Pizza, Pasta und Platten. Und das ist halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist schon schön und ich habe tatsächlich das Gefühl, also es hat ja immer der Delius Klasen gemacht, also die Bike, deshalb ist es ja das Bike-Festival gewesen. Und die sind da vor ein paar Jahren rausgegangen, dann hat es der lokale Veranstalter gemacht und seitdem finde ich es eigentlich besser wie vorher. Die geben sich halt super viel Mühe und es ist halt eigentlich super schön. Die haben auch ein cooles Gelände. Du merkst aber jetzt in den letzten Jahren schon, dass das immer italienischer wird. Was jetzt ja nichts Schlechtes ist, was aber natürlich ein bisschen schwierig ist, da du ja viel in der Bike-Branche so Distributor-Thematiken hast. Also das heißt, da kommt nicht die Brand selber, sondern es kommt der Vertrieb aus Deutschland. Das war bei euch ja, wo du früher noch warst, bei Rocky war das ja immer ein großes Thema, ne? Da ist ja nicht Rocky selber gekommen, sondern ist Bike Action gekommen. Das ist halt der Vertrieb von Rocky in Deutschland. Und wenn du dann halt für den italienischen Markt eine Werbeveranstaltung machst, dann zahlt das halt gar nicht auf dein Konto ein. Und das ist wirklich so ein bisschen eine große Problematik, die es jetzt halt immer noch gibt. Das heißt, es gibt jetzt fast nur Brands, die halt einfach auch die das halt wirklich von der Zentrale aus machen und denen es dann theoretisch egal ist, ob es halt der italienische oder der deutsche Kunde ist, der da hinkommt. Aber das stimmt natürlich auch nicht immer, weil auch bei Thule, die natürlich auch in Italien verkaufen, die sagen aber dann trotzdem, ja, okay, aber warum sollen wir jetzt hier mit unseren deutschen Leuten rumstehen? Obwohl hier eigentlich wirklich zu, ich würde sagen, 70% italienische Kunden sind. Ja. Und ich mag das ja immer wirklich da auch am Stand zu stehen und wirklich mal die Leute zu treffen, die dort, die halt wirklich die Kunden sind und mit denen halt irgendwie so The Race Ambassador Spiele zu machen oder die auch einfach mal zu beraten. Und für mich war das halt auch super frustrierend, immer wieder hinzugehen und zu fragen, kann ich was helfen? Und dann festzustellen, nee, die sprechen halt einfach nur Italienisch. Und die dann halt immer wieder so weiterzuleiten an unsere italienischen Kollegen. Es war dann irgendwann so, dass die komplette deutsche Vertriebsmannschaft auf der anderen Seite am Zaun stand und so gesagt hat, ja gut, was sollen wir jetzt hier machen? Ne? Also wenn da mal ein Peroni Deutscher
vorbeikommt. Trinken geht ja immer noch, ne? Schön Moretti und so.
Genau, das Aperol, ne?
Ja.
Ist auf alle Fälle, ich finde es auf der einen Seite schade, weil der Vibe ist natürlich gut, es gibt halt richtig leckeres Essen, der See ist halt schon auch super schön, ne, die Gegend, aber du kannst halt einfach wirklich nicht gut Radfahren und ich habe auch wirklich versucht, das so gut wie möglich irgendwie zu vermeiden, da irgendwie Rad zu fahren, weil ich das halt, es macht mir nicht so Bock, also ich meine, wenn man jetzt so eine Sache macht, wie wir letztes Jahr, so wirklich so super, Adventure in die Berge da rein, dann ist es was anderes. Ja, aber wenn du halt diese ganz normalen Trails da fährst, wo du halt auch ein bisschen schneller unterwegs bist, dann finde ich es einfach nur gefährlich. Und habe da irgendwie keinen Bock drauf und habe auch schon genug Leute da irgendwie stürzen sehen. Und dieses Jahr war es ja sogar noch so, dass zumindest beim Abus Targon Lounge, wo wir ja waren, es noch geregnet hat. Und dann ist es halt wirklich super tricky. Ja. Und von daher, der Gardasee mit ein bisschen besseren Trails wäre schon schöner. Und ich bin jetzt wirklich gespannt.
Du bist
gespannt. Bin jetzt wirklich super gespannt, wie sich das verhält. Ob jetzt mehr Leute mehr Leute versuchen, in Freiburg Fuß zu fassen oder ob das halt überhaupt noch geht. Weil, ich sag mal so, wenn jetzt so eine Marke wie Thule da hinkommt, die brauchen natürlich auch eine gewisse Standfläche. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob das nicht schon ein bisschen zu spät ist, weil die guten Plätze vergeben sind.
Ja, also da bin ich eigentlich gar nicht mehr gespannt über die Entwicklung, weil ich finde, die war dies Jahr schon absehbar oder mein Social-Media-Algorithmus hat es mir so nur gespielt. Also ich habe relativ wenig Inhalte aus Riva bekommen und wenn, waren es eigentlich immer dieselben Gesichter, die ich da gesehen habe, nämlich die seit 30 Jahren halt dahin fahren und irgendwie zum Establishment gehören und irgendwie gefühlt waren alle anderen in Freiburg. Und was du jetzt ansprichst, ja, die Brands, die jetzt noch nach Freiburg wollen, das wird schwierig, weil ich habe mit dem Veranstalter da gesprochen, die haben jetzt ein neues Gelände, weil da am Stadion wohl jetzt erstmal nichts mehr geht und das Stadiongelände war ja auch ausgebucht und das Gelände ist nicht riesig, das ist halt vor so einer alten Messehalle, die steht leider sowohl unter Einsturzgefahr wie auch unter Denkmalschutz, also man darf sich dieser nicht nähern und auch nicht da rein, weil sonst wäre natürlich noch viel Platz da. Und davor ist eine große Wiese, die aber auch aus irgendwelchen Gründen von der Stadt sehr hart beschützt wird. Also die wird auch nicht so richtig bespielt. Da hat der Verein zwar in übelster Arbeit so Matten ausgelegt, dass sie wenigstens ein paar Stände da noch irgendwie drauf mogeln konnten und die Wiese geschützt wird. Aber im größeren Stil ist das wohl auch nicht möglich. Und die Veranstalter sagen, die mussten dies Jahr schon so vielen absagen, die gerne kommen wollten. Keine Ahnung, ob da bei der Stadtverwaltung noch Bewegung reinkommt, weil die haben ja alle gesehen, was für ein Andrang da war, also sowohl von Ständen wie auch von Besuchern. Also da wurde ja morgens um 10 Uhr die Tür aufgemacht und dann sind die da reingerannt. So Bilder kennt man sonst vom Black Friday bei Mediamarkt, also ohne Witz. Da war wirklich da ging richtig die Post ab. Und theoretisch, also ich jetzt so als Laie, habe da schon noch Potenzial gesehen. Da sind links und rechts noch so ein bisschen Straßen, die eigentlich für den Verkehr gesperrt sind. Da könnte man sicherlich meiner Meinung nach noch Stände reinstellen. Dann war ein recht großer Bereich, einfach so Eingangsfläche, da könnte man noch Stände reinstellen. Dann waren da so tote Straßenbahngleise, da könnte man noch Stände reinstellen. Aber das ist leicht gesagt von außerhalb. Da gibt es überall sicherlich Gründe, warum da keine Stände standen. Aber wer weiß, was passiert. Freiburg ist ja eine Stadt, die sehr hinterm Radsport steht. Also der Freiburger Radsportverein ist der drittgrößte Verein mittlerweile in Freiburg zahlenmäßig. Und das ist gewaltig, wenn man überlegt, dass da ein Erstliga-Bundesligist ist. Und deswegen geht da auch was. Und das ist vielleicht auch der Shoutout mal an die ganze Bike-Community. Leute, geht in Vereine. Ne? Also wenn wir alle irgendwie organisiert werden in Vereinen oder zumindest über die DIMB zahlenmäßig erfassbar sind für Politik und so, dann geht auch was. Und Freiburg, finde ich, hat das gut bewiesen. Es gab da am Abend des Eröffnungstages, glaube ich, einen Community Ride, den hat der Verein ausgerufen. Lasst uns hier nach dem Festival gemeinsam die Trails fahren. Und ich weiß nicht, die waren mit 80, 90 Leuten da im Wald auf den legalen Trails und der Bürgermeister ist mitgefahren. Also wie geil ist das, denn? Cool. Wenn der Bürgermeister mitfährt, dann weißt du, du hast irgendwie nicht nur einen Fürsprecher ganz oben in der Stadtpolitik, sondern der Sport ist da auf jeden Fall angekommen. Aber es reicht nicht, dass der Bürgermeister ein Mountainbike fährt, weil der kann ja auch nicht über alle anderen hinweg bestimmen, wie groß das Festivalgelände sein soll. Und ja, also wir waren mit THP super froh, dass wir da noch einen recht großen Platz sogar bisher bekommen haben. Und selbst der war zu klein. Also wir hatten ja auch noch eine Kaffeemaschine da stehen, da war immer guter Andrang. Und aber ist geil. Ja. Also ich kann es empfehlen. Ist eine super schöne Stadt, sehr lebenswert.
Ich hoffe, dass ich da hinkommen kann, mal nächstes Jahr. Also ich hätte auf alle Fälle Bock und also wie gesagt, zum Radfahren gehe ich nicht nach Riva und würde gerne, also ich mag Freiburg auch, war da auch schon ein paar Mal fahren so, überwiegend auf den offiziellen Trails, aber es gibt ja auch, glaube ich, noch so viel mehr und ist auf alle Fälle schön, ja, und eben wenn so ein Verein sowas organisiert, dann finde ich das auch auf alle Fälle unterstützenswert, ne? Also die haben sich da ja einfach wirklich über Jahre was richtig Geiles aufgebaut und das ist ja auch was man halt nicht vergessen darf, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein großer Veranstalter, der sagt, okay, wir kommen da jetzt hin, wir machen das, wir drücken der Region das jetzt auf, wie es ja in vielen Städten irgendwie war oder ist oder so, sondern das wächst da halt wirklich aus der Community, von den Bewohnern. Und deshalb hat das einfach auch mehr Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, total wichtig, auch zu zeigen, wie viele wir sind, wir Mountainbiker. Es ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die ich halt, du warst ja jetzt gerade, waren wir gemeinsam in Lichtenfels unterwegs und wenn du da so durch die Stadt fährst und siehst, wie viele von diesen Fahnen da draußen stehen, von diesen Bike-Region Obermain-Jura-Fahnen, das ist natürlich cool für uns und für die Biker, die wissen, okay, hier haben wir Anlaufstellen, aber vor allen Dingen, und das finde ich viel, viel wichtiger, ist, das ist halt einfach sichtbar für jeden Bewohner, der halt durch diese Stadt fährt und merkt, ach krass, hier ist halt irgendwie, also es ist wirklich ein Ding. Weil ich meine, wir befinden uns halt überwiegend im Wald, da haben wir ja wenig Kontakt zu irgendwelchen Stadtbewohnern oder Dorfbewohnern. Und wenn man das halt aber wirklich so schafft, in die Städte zu ziehen, entweder durch so ein Festival oder halt durch andere Konzepte, ist das halt richtig geil, weil man dann halt einfach merkt, das ist halt eine Akzeptanz oder eine Größe, die halt irgendwie schon was bewegen kann, ne?
Ja, und dann gehen halt auch Dinge, die vorher vielleicht undenkbar waren, weil wir dürfen nicht vergessen, Freiburg liegt in Baden-Württemberg, das ist das Bundesland mit der 2-Meter-Regel, ja, also wo Radfahren oder Mountainbiken im Wald eigentlich eher schwierig ist und die haben jetzt wirklich ein legales Trailnetz, was seinesgleichen sucht und gute Trails dabei, die haben eine Jumpline gebaut, also die ist richtig zünftig, da musst du dreimal gucken, bevor du da drüber sendest, aber die ist gut gebaut, also ist jetzt
kein. Und wenn Dura du das schon sagst, dann ist da nichts für mich, wa?
Ja, ach, dich ziehen wir da auch rüber, Tobi, easy. Nee, die ist wirklich gut gebaut, ist einfach groß, aber wie gesagt, da waren Leute am Werk, die wissen, was sie tun. Was man aber auch bedenken muss, ne, je mehr offizielle Trails man hat, desto schwieriger wird das mit diesen kleinen Goodies, also diese kleinen nicht offiziellen, ne, weil die werden dann automatisch weniger geduldet und weniger gemocht. So, und das ist immer so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Wir haben hier bei uns in der Nähe, ich will es jetzt die Location nicht offiziell nennen, Da war ein Stück, wo es super illegale Trails gab, oder was heißt illegal? Also es gab super Trails, Megagebiet, und die haben auf Druck jetzt hin auch dann einen legalen, offiziellen Trail bekommen, weil auch die Gemeinde und so alle haben gemerkt, boah, hier ist so viel los, wir müssen was machen. Alle waren happy, bis jetzt der Forst im groß angelegten Manöver alle nicht offiziellen Trails unfahrbar gemacht hat und da im Wald stand und Tickets verteilt hat und so. Das ist halt die Kehrseite, und da muss man sich auch irgendwie bewusst sein, wenn man als Verein da rangeht und offizielle Trails schafft. Das Angebot, was man dann bekommt von Stadt, Land, Kommune, das muss schon echt gut sein, weil man die Gefahr eingeht, dass der Rest dann wirklich, also nicht mehr fahrbar ist, dauerhaft.
Ja, da muss man wirklich gut verhandeln, ne? Also es ist halt, es funktioniert wirklich extrem gut, wenn man halt sagt, man baut halt irgendwie gute Trails, die offiziell sind, dann ist wirklich für die meisten Leute, also wenn sie halt ein vernünftiges, unterschiedliches Angebot haben, dann funktioniert das schon, die Leute halt aus dem Wald rauszuziehen, beziehungsweise von den nicht offiziellen Trails rauszuziehen. Wenn du aber jetzt da einfach nur einen Trail hinbaust, dann bringt das nicht viel. Also wenn du hast vorher irgendwie so 10 Trails und dann bekommst du einen offiziellen,
ja,
das bringt nichts. Also das muss schon gut geplant sein. Und was ich auch immer sehe, ist, es muss halt einfach aus der Community kommen. Wenn dann halt einfach so eine Gemeinde hergeht und sagt, so, wir drücken denen das jetzt auf und das ist Mountainbiken und das sehen wir so, dann funktioniert das nicht, sondern es muss halt wirklich einfach der Community auch die Möglichkeit gegeben werden, diese Trails, die dann offiziell sind, selber zu bauen oder halt mitzuwirken. Weil nur dann funktioniert das. In meinen Augen.
Genau, ja, da würde ich 100% unterstreichen. Und da muss ich hier und da in manchen Regionen die Community selbst vielleicht auch an die Nase fassen, wenn sie nicht aktiv ist, ne? Oder wenn sie ein reiner Konsument ist und nur in den Wald geht zum Fahrradfahren und alles andere ist mir wurscht. Also wir haben jetzt hier aktuell so ein Beispiel, ich habe es schon 100 Mal erzählt, aber jetzt ist wieder was Neues vorgefallen, möchte ich sagen, unsere Initiative von den Wupper Trails, die ihr versucht, ein legales Trailangebot bei uns hinzubekommen. Und ich habe mich da jetzt die letzte Zeit ziemlich zurückgezogen, aber trotzdem, die Jungs sind nach wie vor ultra engagiert und machen jetzt in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen so Infoveranstaltungen. Das heißt, die stellen sich irgendwo in den Wald rein oder in die Nähe des Waldes, bauen dann Pavillon auf, Bierbänke, es gibt was zu trinken, die hauen eine Grillwurst hin und dann stehen da Infotafeln, so wie ist der Stand der Planung, wie weit sind wir gekommen bei der Stadt, um halt die Community abzuholen und ins Boot zu holen, was die da machen.
Cool, ja?
Ja, sehr cool. Traurig ist nur, letztes Wochenende war wieder so eine Veranstaltung. Es waren über den ganzen Tag verteilt, glaube ich, 11 Mountainbiker da, die sich das angeschaut haben. Und das in einem Ballungsgebiet hier, so zwischen Wuppertal, Solingen, Düsseldorf, wo jedes Wochenende, weiß nicht, 200, 300 Leute durch den Wald fahren, das ist peinlich. Das ist absolut eigentlich indiskutabel. Und das ist schade, dass wir bei vielen Radfahrern diese Mentalität haben, ich habe ein Rad, ich gehe in den Wald ballern und alles andere interessiert mich nicht.
Naja, das ist wirklich halt das ist halt wirklich, wirklich blöd, ne?
Und ja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber wir haben neulich auch mal Leute im Wald getroffen. Das war so eine Riesenhorde, also echt viel zu große Truppe, alle Integralhelm, dicke E-Bikes und so. Und da haben wir angesprochen, dass das vielleicht nicht optimal ist, sich so hier aufzutreten, weil wir eh schon Probleme hätten mit den Trails und so. Und dann kam die Antwort, ist ja egal, dann fahren wir halt woanders.
Ja.
Ja, und Leute mit dem Mindset, die brauchen wir eigentlich nicht in der Community.
Nee, das ist wirklich, dann schwierig, ne? Ich meine, das ist ja immer das, wo ich sage, deshalb ist Radfahren ein Gemeinschaftssport oder ein Teamsport, weil man halt einfach als Team was erreichen kann. Die eigentliche Ausübung des Sports ist halt sehr, sehr Einzelsportler, Einzelsportlermäßig, wenn ich das so sagen kann. Aber um das überhaupt mal so weit kommen zu lassen, dass du einen Trail runterfahren kannst, ist es halt einfach ein Teamsport, weil du halt gemeinsam den Trail bauen musst. Du musst dich halt gemeinsam dahinter klemmen, dass es halt überhaupt möglich ist. Und wenn man da halt dann nur so Einzelkämpfer hat, die dann nur Radfahren wollen, dann ist das halt wirklich, wirklich tricky und wirklich schwierig. Ja, das braucht man wirklich nicht.
Ja. In dem Zusammenhang habe ich auch noch eine schöne Story. Ich war ja nach dem Festival Freiburg, habe ich ja für meine Geschichte, die ich fürs Mountainbike-Magazin mache, nämlich Dennis Meets the Locals, bin ich nach Tottenau gefahren. Erste Downhill-Strecke Deutschlands, offizielle Downhill-Strecke, Esser Bike Park, muss man eigentlich sagen. Und den betreibt ja mittlerweile der Noah Grossmann. Den habe ich besucht. Ich weiß nicht, ob der Name dir noch was sagt. Ist auf jeden Fall, ja, ne? Ist eine Größe in der Szene. Der war auch mal deutscher Vizemeister im Downhill und ist auch ein Freiburger Urgestein. Der hat einen Bikeshop, der hatte eine Bikeschule und ist unter anderem Betreiber vom Bikepark Trottnau. Und dann haben wir gesagt, komm, das finde ich geil für die Story. Da will ich unbedingt mal wieder hin. Da bin ich auch schon Rennen gefahren und das war geil. Hat er mich da rumgeführt und dann haben wir uns natürlich auch über dies und das unterhalten und er hat da mittlerweile geile Trails gebaut. Also für mich ist Trottnau, früher war das so, ja, eine Kampf-Downhill-Strecke, so kurz vor Weltcup-Niveau. Und
gab es immer die Anaconda, ne?
Die Anaconda, den Hasstunnel und, ja, und wie das alles hieß. Und der hat das so geil reshaped. Also es ist immer noch kein Familienbikepark, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist definitiv leichter geworden und es ist auch, also es ist eine Jumpline, das ist so klein Whistler. Also kann ich jedem empfehlen, mal wieder nach Trottnau zu fahren. Der hat da so viel Liebe reingesteckt und so gut geshapte Sprünge gebaut. Da merkt man auch einfach, wenn ein Fahrer da ist, der sich auskennt. Und dann haben wir uns halt auch über das Finanzielle unterhalten, weil ihm gehört ja nicht der Lift. Der kriegt einen kleinen Betrag vom Liftbetreiber pro verkaufter Karte und macht da auch ein bisschen seinen Shop noch und so. Aber ist ein unfassbarer Aufwand, so einen Bikepark überhaupt in Schuss zu halten. Und dann sagt er auch am Ende, also eigentlich macht er das jetzt hier nicht wegen zum Geld verdienen, dafür hat er den Bike-Laden in Freiburg. Er macht das, weil er darf hier Strecken bauen. Also er kann sich da verwirklichen. Er kann da in den Wald fahren mit dem Bagger und was buddeln. Und er sagte, das ist so ein Traum, sich so sein eigenes kleines Paradies zu bauen. Deswegen, also auch so, kann ich schon nachempfinden. Das ist einfach ein Spielplatz, auf dem man shapen darf. Und der hat da wirklich, also wer in der Nähe ist, unbedingt mal wieder vorbeischauen, ist super cool.
Cool. Ja, das hört sich doch gut an.
Ja, Mann.
Ja. Ja, also das steht bei mir dieses Jahr tatsächlich auch auf dem Zettel. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr Bikepark fahren und so. Und ich habe ja jetzt auch das richtige Rad dafür mit dem Poacher. Und da habe ich auf alle Fälle Bock, wirklich mal wieder ein bisschen mehr in Bikeparks abzuhängen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und genau.
Ja, sag Bescheid. Ich bin am Start.
Machen wir einen Offroad-Trip durch die Bikeparks.
Ja, aber lass die Laufschuhe zu Hause, ne? Ja, da bin ich nicht dabei.
Die stehen jetzt erstmal in der Ecke für eine Zeit.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut.
Ja, und was steht sonst so an die Woche? Hast du noch Pläne?
Ich stehe heute Abend bei Abus beim International Sales Meeting auf der Bühne.
Wow, that sounds very important.
Yes, yes. Und da spreche ich zusammen mit Taxi über unser Kasachstan-Trip, einen kleinen Vortrag vorbereitet. Und cool. Das wird ganz cool. Oder da habe ich auf alle Fälle Bock drauf, das zu machen. Und wenn das Wetter hält, dann gehe ich da vorher noch mit denen so ein bisschen Radfahren. Und dann muss ich aber morgen auch oder die Nacht schon wieder nach Hause fahren, weil morgen im Kindergarten ein Mutter-Vater-Kind-Tag ist. Und da will ich natürlich auch dabei sein.
Ja, das muss man machen. Das sind Termine, die kommen nämlich nicht wieder. Es sei denn, ihr legt
uns nach. Richtig. Und das will ich auch auf alle Fälle machen. Und ja, genau, man kann sich das aber dann so ganz gut legen, dass es halt funktioniert. Und fährt man halt ein bisschen mehr Auto. Aber dafür ist das cool. Ja, und dann versuche ich wirklich mal ein bisschen paar Tage einfach zu Hause zu sein und da auch mal wieder ein bisschen mehr Gravelbike zu fahren, weil das ist bis jetzt natürlich ein bisschen kurz gekommen. Mountainbike bin ich die ganze Zeit gefahren, aber Gravelbike halt eher weniger und da habe ich jetzt wieder Bock drauf, einfach zu Hause wieder ein bisschen mehr Gravelbike, Rennrad zu fahren und die Zeit zu nutzen.
Ja, mega. Ich bin auch gerade heiß wie Frittenfett zum Rennradfahren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auf Instagram habe ich mein frisches Rennrad gestern gepostet.
Ja, habe ich gesehen.
Ich bin so heiß drauf, dieses Kaugummi-quietschbunte Gerät durch die Straßen hier zu jagen. Und leider soll das Wetter am Wochenende tatsächlich hier ein bisschen umschlagen, ein bisschen regnerisch werden. Vermutlich wird es doch das Mountainbike. Aber ich sag mal so, die Beine sind schon rasiert, also kann losgehen hier.
Ja, dann ist ja quasi das Gröbste ist ja schon getan.
Das Gröbste ist getan. Ja. Ich finde, das größte No-Go im Bikesport sind neben kurzen Socken unrasierte Beine in engen Hosen. Also das finde ich gar nicht.
Nee, finde ich auch, ja. Also ja, es gibt so ein paar No-Gos, ne?
So wir können ja nächstes Mal so eine No-Go-Liste machen, die 10 größten No-Gos.
Ja. Gap zwischen Zwischen Hose und Schoner gehört auch dazu, finde ich.
Auch schlimm, ja, ganz schlimm.
Ja, aber genau. Ja, dazu sollten wir gesondert nochmal eine Folge machen.
Dazu machen wir gesondert eine Folge, genau.
In diesem Sinne, bei mir steht das Frühstück mit meiner Familie auf dem Tisch. Meine Oma ist gerade hochgekommen und genau. Das,
cool.
Das Gute, wenn man zu Hause ist, bei seinen Eltern, da wird man ja noch so richtig schön, genau, wie früher, zum Frühstücken eingeladen. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Von daher vielen Dank, dass du dir so früh die Zeit genommen hast, dass du selbst schon um 8.30 Uhr dich aus dem Bett gequält hast, um mit mir hier zu podcasten. Vielen Dank dafür.
Angezogen.
Wir wissen alle, normalerweise ist deine Uhrzeit eher so 10 Uhr, wo du aufstehst. Also du wärst zeitmäßig auch ein guter Streamer. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Und
Tobi, mach was draus, lass dir Frühstück schmecken und wir hören uns die Tage.
Tschüss.
Bis dahin, ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.